Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Ich bin auch fertig, Frank.
War ein anstrengender Tag, ne?
Eine anstrengende Nacht, vor allen Dingen in dem Hotel unter dem Dach mit 45 Grad Zimmertemperatur.
Das berühmte Einbecker Hotel unter dem Dach.
Genau, das Einbecker Dachhotel. Genau. Da kommen wir schon zum Thema, wir sind in Einbeck. Und zwar, warum sind wir in Einbeck? In Einbeck sind die Einbecker Oldtimer-Tage. Und der PS-Speicher hat uns eingeladen, total nett, und hat uns auch ein Auto zur Verfügung gestellt. Wir sind die Rallye mitgefahren und wir haben auch im Podcast ja noch nicht erwähnt, aber es war ein Mercedes 450 SEL 6.9.
Und zu unserer Freude,
zu unserem großen Genuss. Genau, wir haben uns total gefreut, bei der Hitze hier ein Auto mit Klimaanlage zu fahren. Wir haben uns getroffen, nur die hat gar nicht funktioniert. Und ganz lustig, wir waren in so einem, hieß das Schloss Derneburg, ja, ne? Dieses, ja, Kunstschloss,
ja, genau.
Ziemlich cool. Da kommt ein sehr lieber Kunde auf mich zu und sagt, ah, was seid ihr denn, was für ein Auto seid ihr denn da? Ja, Mercedes 450 SL. Und hat der Klima, geht die Klima? Ich sage, nee, die geht nicht. Und dann sagt er nur ganz trocken, naja, ist kein Garage-11-Zustand. Habe mich sehr drüber gefreut, fand ich gut. Nee, also total nett, dass wir hier eingeladen worden sind, uns ein tolles Auto zur Verfügung gestellt bekommen haben und auch alles im Endeffekt Kosten und Logis, leckeres Essen, alles. Also wir sind unglaublich gut hier im PS-Speicher aufgenommen worden. Das war sehr nett und an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön, das war echt cool. Wir, genau, sitzen hier aber jetzt noch.
Wir sind, also ist ja Premiere im Grunde, weil wir das erste Mal unseren Podcast nicht in der Garage 11 aufzeichnen,
ja,
sondern hier im PS-Speicher. Wir sitzen hier in so einem Fachwerkhaus, haben einen Blick auf den Start, der nachher stattfindet, des großen Autokorso. Da fahren bis zu 400 Fahrzeuge mit, die fahren dann durch Einbeck. Und ja, vielleicht noch mal ein paar Worte. Wir sind hier am Freitag angekommen und haben dann von dem Sascha eine tolle Führung bekommen.
Ja, erstmal, wir sind hier hingefahren mit einem Mercedes C43.
Ja, ja, Jens. Also ja, sind wir.
Der neue Mercedes C43 hat echt einen engen Fußraum vorne. Also.
Ja, ich merke das gar nicht so. Aber das,
okay, komm, lassen wir das ja einmal raus.
Also, nein, alles gut. Wir sind am Freitag hier angekommen, haben von dem Sascha eine tolle kurze Führung bekommen. Ich muss gestehen, ich war halt noch nie im PS-Speicher und so ein Thema Museum, finde ich, ist immer so ein bisschen schwierig, weil mit wem fährt man da hin? Also normalerweise würde man dann ja sagen, okay, fährt man da wie mit einem Kumpel hin, der auch Bock hat auf Autos, idealerweise auch auf Motorräder, weil es davon hier viele gibt. Nachdem ich das jetzt hier gesehen habe, sage ich, hier kann man mit der Familie hinfahren, weil es ist eben nicht nur ein Automobil- und Motorradmuseum, sondern es ist vielmehr eine Zeitreise, die garniert ist von ganz, ganz viel, ja, gesellschaftlichen Themen.
Mega.
Und unter wirklich auch einem tollen digitalen Medieneinsatz.
Also der, die ganzen Themen sind mega aufbereitet,
genau,
auch visuell, genau, und so weiter.
Genau.
Aber man muss sagen, der PS-Speicher, das heißt auch PS-Speicher, weil es ein alter Kornspeicher ist und man fährt mit einem Aufzug nach oben und geht eigentlich nach unten. Und die Ausstellung ist motorradlastig, muss man, also wer hier ein normales Automuseum erwartet, wird enttäuscht sein. Mhm. Die ist motorradlastig und beschäftigt sich über das Thema, also umfassend eigentlich mit Mobilität und angefangen, wo kommt die Mobilität her, wie geht's los mit Laufrädern und so weiter. Und es stehen unglaubliche Exponate hier, wo man sagt, es kann gar nicht sein, dass das noch existiert.
Ja.
Also unglaublicher Wahnsinn. Übrigens Highlight, falls ihr heiraten wollt, es gibt oben auf dem PS-Speicher noch ein Trauzimmer.
Ja.
Also mit Blick über die Gegend sozusagen.
Also falls ihr, und für diejenigen, die schon verheiratet sind, überlegt euch, ob ihr vielleicht nochmal heiraten wollt.
Genau, und dann kannst du hier in der Genusswerkstatt die Party machen abends.
Genau. Das ist ganz cool aufgebaut, weil der Fahrstuhl nach oben, also man geht ja von oben runter, der Fahrstuhl nach oben ist quasi eine Zeitmaschine. Ja. So wird sie auch betitelt. Und man findet sich dann eben wieder in der Anfangszeit der Mobilität. Es geht halt los mit dem Laufrad. Und all das ist halt auch für Kinder wirklich super interessant.
Genau, ne? Weil immer erklärt wird, warum.
Genau.
Also warum gibt es ein Laufrad? Ja, weil es keine Pferde gab, wegen dem Krieg.
Genau.
Und dann gab es
eine Dürreperiode.
Eine Dürreperiode, gab es wenig zu essen. Da wurden auch Pferde geschlachtet, wurde Pferdefleisch gegessen. Und plötzlich hatte man keinen Antrieb für die Kutschen sozusagen.
Mhm. Genau.
Und dann hat einer ein Laufrad erfunden, um sich fortzubewegen. Und das ist schon Wahnsinn. Also diese Zusammenhänge, da denkt man gar nicht so drüber nach, ehrlich gesagt, sonst. Wenn man da so durchgeht, das ist so richtig, also ist cool. Das ist wie belebter Geschichtsunterricht auch. Ne?
Ja, genau, also genau so kann man es sagen. Und vor allem auch so mit Epochen, wo man dann plötzlich stehen bleibt und sagt, okay, hier finde ich mich gerade komplett wieder. Erstens sind so die 70er und auch so die Anfang 80er, ist dann plötzlich so eine kleine Disco aufgebaut.
Ja.
Also die ist auch echt cool gemacht, so mit schön mit Disco-Kugel, dunkel, so wie man das halt kennt.
Ja.
Und dann ist eben eine Vitrine dort, da steht ein C64 drin, da stehen dann eben so alte, typische, zeitgeschichtliche Spielzeuge, wie auch ein Tamagotchi dann so Anfang der 90er und so. Ziemlich cool auf jeden Fall und man bleibt wirklich sehr viel auch an den Vitrinen hängen und hat sofort die Zeit wieder da und will am liebsten gleich wieder den C64 rausholen und load Sternchen, Punkt Sternchen, .8,1 eingeben.
Ja.
Sehr, sehr genial. Das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Wir werden sicherlich nachher nochmal einen Blick drauf werfen und ich kann wirklich empfehlen, hier mit der Familie herzukommen. Es gibt eben auch diverse Depots, da muss man immer vorher mal anfragen, inwieweit die entsprechend auch geöffnet sind. Wir haben natürlich jetzt auch nicht alle Fahrzeuge gesehen. Viele von den Fahrzeugen, die sonst Exponate sind oder eben auch in den Depots, die sind jetzt auch bei der Rallye mitgefahren, so eben auch der 450 SEL 6.9.
Ja, man nennt es dann praktisch Museum unterwegs sozusagen, also es lebt halt das Museum. Es sind, ich glaube, 30 Fahrzeuge, eigene Depotfahrzeuge sind mitgefahren bei der Rallye.
Genau.
Und wurden hier von der Werkstatt vorbereitet für die Rallye und haben auch alle durchgehalten. Ne?
Ja.
Also alle PS-Speicherautos sind wieder im Ziel angekommen sozusagen.
Ja. Wir werden gleich über einige davon nochmal reden.
Das ist auch Wahnsinn. Also dieser, das kostet auch alles Geld, muss ja irgendwie bezahlt werden. Das heißt, da gibt es Leute, die diesen Verein hier fördern auch. Und es gibt auch einen Förderverein hier sozusagen, die das Ganze fördern, damit sowas überhaupt möglich ist. Damit dann Leute wie wir oder, keine Ahnung, irgendwelche Gäste mit Autos mit hauseigenen Autos dann eine Rallye fahren können. Das finde ich schon ziemlich cool. Und ich muss sagen, ich bin ja schon einiges an Oldtimer-Rallyes gefahren. Die hier ist mal nicht so angestaubt. Die hat insgesamt einen modernen Charakter. Das geht beim Logo los. Das geht bei diesem ganzen Drumherum los. Es ist die Organisation, also es sind über 200 Fahrzeuge mitgefahren bei der Rallye. Das ist für eine Rallye echt schon amtlich.
Ja.
Das muss ja organisiert sein.
Ja.
Und die Organisation ist unglaublich gut.
Also ich gab so gut wie gar keine Wartezeiten.
Nee, gar nichts.
Also weder beim Essen noch bei den Toiletten und schon gar nicht mit dem Auto.
Nee, auch diese, überhaupt diese Orga, das war hier gestern am Rallye-Tag, gab es morgens im großen Innenhof, gab es Frühstück für alle. So, und dann war da schlau die Fahrerbesprechung direkt, weil alle saßen da ja eh schon, waren am Essen und am Trinken. Und diese, auch da diese Orga, ne? Das ist nicht so gewesen, als wenn plötzlich kein Brötchen mehr da war oder so, weißt du, sondern es ist durch die Bank, egal was du dir angeguckt hast, hat sich einer Gedanken gemacht und hat das von vornherein organisiert. Und ich bin schwer beeindruckt gewesen, ehrlich gesagt. Was mir gefällt, ist dieser nicht angestaubte Charakter. Die sind sehr offen für andere Geschichten.
Richtig.
Mein alter Freund Helg ist mitgefahren mit seinem Hot Rod. Der würde bei vielen Oldtimer-Rallys, auch wenn er ein H-Kennzeichen hat, sagen, nee, sorry, ist hier Fehler am Platz. Und der steht dann halt...
Und bei Helge muss man halt auch damit rechnen, dass er aufs Startziel dann auch einen Burnout hinlegt.
Hat er ja gemacht.
Also
genau. Ich hatte ja im Podcast angekündigt, mit unserem Fahrzeug auch einen Burnout zu machen. Und am Abend vor der Rallye haben wir gedacht, fahrt mal Probe, macht mal, wir hatten den Schlüssel schon. Und dann ganz spät am Abend, wo hier schon Ruhe war, waren wir auf dem Parkplatz, der auch ziemlich leer war. Dann habe ich gesagt, komm, jetzt probieren wir das einmal kurz. Und hat einmal kurz gequietscht und dann war wieder Stille. Dann kam aber auch schon Wachmann an, ich bin relativ schnell auf den Parkplatz gefahren. Dann habe ich gesagt, nein, also wollte nur kurz die Klimaanlage testen, habe wieder eingeparkt. Nein, dann ist ja gut, dann hier gibt es noch einen Bonbon, hat er mir noch einen Bonbon geschenkt. Dann
haben wir wieder abgestellt. Das war der Eisbonbon, der auf dem Markt
war. Ja, der war der Eisbonbon.
Ja. Und dann also
Eisbonbon, lieber PS-Speicher.
Eisbonbon und danach ein Wasser.
Lieber PS-Speicher, ihr habt gute Wachleute gehabt, der Burnout hat nicht stattgefunden.
Jetzt muss man wirklich mal ein paar Worte zu dem 450 SEL 6.9 sagen. Also der Zustand von dem Auto ist tatsächlich exzellent, bis auf die Tatsache, dass die Klimaanlage nicht funktionierte. Ansonsten funktionierte alles. Toller Erhaltungszustand, innen wie außen, schwarzes Leder innen, außen eine Farbe 172 Anthrazitgrau. Relativ typische und sehr, sehr lange erhältliche Farbe. Die gab es tatsächlich nachher noch beim W140. Und Auto fährt wahnsinnig. Also ja, es ist eine Dreigang-Automatik, der schaltet auch relativ früh in den dritten Gang, hat natürlich Drehmoment ohne Ende, egal wie man fährt und wenn man damit auf der Landstraße unterwegs ist, ganz ehrlich, das Auto fühlt sich an. Im Grunde, einer unserer Hörer schrieb unter dem Post, der geistige Vorläufer des 500e.
Ja, du bist 6,9.
So
stimmt
das, so Feeling ist geil.
Ja, ist ja Wahnsinn, 6,9 Liter Hubraum.
Ja.
Und was man nicht vergessen darf, ja, nur 286 PS aus heutiger Sicht. Aber wie das Auto auf den Markt kam, hatte ein Porsche Carrera 210 PS. Mhm. Nur mal so, um das mal einzuordnen. Das heißt, du hast eine Limousine, klar ist die schwerer und größer, aber die hat dann aber auch 70 PS mehr wie der Porsche Carrera. Und das ist schon amtlich, ne? Also selbst der erste Porsche Turbo 911 hatte 260 PS. Ja, so, ja. Also so muss man das ja auch mal sehen. Also das war top of the range,
ja,
ne? Und in allen Belangen, aber auch die Verarbeitung. Und das, ja, das Auto ist ja jetzt über 40 Jahre alt, ne? Da knarzt nichts, da gar quietscht nichts. Und das war eben, deshalb vorhin AMG C43, da hat es ganz schön geknarzt in der Mittelkonsole.
Und nur immer gegengehauen, ne?
Ja, der Blanc, Klock, Schlopp, Klocker, Blopper. Nee, es ist so brutal, was für eine Langzeitqualität so ein Auto hat.
Ja, ja.
Wenn du so ein Mercedes aus den 70er Jahren hast, gut, der 450 SEL, es gab so ein Luxury-Paket, das konntest du auch für einen 280er bestellen, mit diesen hochgezogenen Türverkleidungen, mit diesen dickeren. Bei der 280er gab es auch mit flachen Türverkleidungen, ganz einfach. Ne? Du guckst mich so fragend an.
Ja, ich gucke dich fragend an, weil ich glaube, dass das Baujahr bezogen ist.
Nee, ich glaube, dass das
Paket... Nee, Paket gab es. Pakete gab es sowieso gar nicht.
Nein, aber du konntest das beim 280 extra bestellen. Ich bin mir relativ sicher.
Ja.
Aber gut, vielleicht kann da
also ich weiß es nicht besser. Also
von Licht daher ins Dunkel bringen. Auf jeden Fall, das ist dermaßen solide und du packst das an und das ist nicht verformt, das ist nicht nix. Also das ist einfach so, als hättest du es gestern eingebaut. Fertig, aus.
Und ein ganz interessanter Fakt von dem Auto ist, er hat ja eine hydropneumatische Federung. Und als wir den Wagen fotografiert haben das erste Mal, der eine oder andere, der das Bild gesehen hat, stand der hoch. Ich habe mich dann reingesetzt, habe diesen Hebel, der über dem Lenkrad ist, den muss man auch erstmal finden, weil man sieht den nicht so auf Anhieb, hat den gedrückt, dann fuhr er runter so schön. Es geht auch relativ schnell. Und interessant ist Folgendes, wenn man davon ausgeht, eine hydropneumatische Federung, dann denkt man ja, der kann Wankneigungen ausgleichen. Nee, nicht ganz. Also bei dem Auto ist es so, wenn man losfährt und wenn man bremst, hat man tatsächlich ganz, also Mercedes untypisch, der geht vorne kaum hoch und wenn man bremst, geht er auch vorne kaum runter. Das kann er ausgleichen. Wenn man aber in die Kurve fährt, hat man das Gefühl, ja, okay, also das kann er halt nicht, ne? Also er arbeitet nicht irgendwie dagegen, es ist nicht irgendwie aktiv. Der fährt sich immer noch besser in der Kurve sicherlich als irgendwie ein ausgejackeltes Fahrwerk. Aber das ganze Auto, der schwebt so dermaßen. Wir sind wirklich auch etwas schlechtere Straßen gefahren. Ja, Helge Trumsen sagte nachher, dass er mit seinem Hot Rod, das war schon ein bisschen nervig, weil keine Servolenkung, total direkt und alles geht in die Hände. Und in dem Auto sitzt du wirklich und denkst, ja, also der bügelt das alles weg. Das muss in den 70er Jahren wirklich, also ein absolutes Highlight muss das Fahrwerk gewesen sein. Wenn du Tester warst, glaube ich, hast du gesagt, ey Leute, boah.
Wahnsinn. Ja, klar.
Wahnsinn. Also ohne zu große Loophole-Line zu machen, aber ein 450 SEL 6.9, sorry, das kann man jetzt irgendwie nicht kacke finden. Das ist schon ein sehr, sehr besonderes Auto seiner Zeit. Nicht umsonst oftmals ja, betitelt als das beste Auto der Welt. Das ist aber auch der Anspruch gewesen, wenn man so ein Auto baut. Gerade wenn man dann noch diesen hubraumstarken M100 da einbaut, der ja auch der Motor ähnlich des 600er ist. Ist ja der 6.3er.
Ja, genau.
Und 6.9er, sogenannte M100-Motor. Auch eine Legende an Aggregat.
Ja.
Und witzig war immer, wenn wir, ich meine, gestern waren es über 30 Grad. Und wir hatten Bergpassagen dabei, also der musste auch ordentlich arbeiten. Und immer wenn wir angehalten haben und rechts stand jemand neben uns, der uns irgendwie kontrolliert hat oder einen Stempel gegeben hat, der hatte danach irgendwie 30 Grad mehr an den Beinen, wenn er neben dem Auto stand, weil er so abgestrahlt hat. Ja. Das war eine Wärme, unglaublich. Ja, das auf jeden Fall dazu. Wir reden gleich sicherlich noch über das ein oder andere coole Auto, was hier mitgefahren ist. Gibt ja immer so Highlights. Wir haben uns gestern schwer getan, Jens und ich, weil wir auch in der Jury waren, um zu bewerten, was so unser Highlight war, unser Favorit.
Genau, es gab ja ein Best of Show sozusagen.
Genau.
Und man glaubt es nicht, die üblichen Verdächtigen sind alle leer ausgegangen.
Ja.
Best of Show war ein Renault 16 TS.
Ja.
Von 1973.
Den ich auch gewählt hatte.
Ja.
Der hat mich total beeindruckt, weil, also zum einen, wir haben schon ein paar Mal im Podcast darüber gesprochen. Die meisten von euch, bin ich mir sicher, werden jetzt bei Renault 16 TS erstmal googeln müssen.
Ja.
Und dann sagen, okay, gefühlt habe ich den noch nie gesehen. Und wenn man den im Detail angeguckt hat, der war wirklich sehr gut, auch Innenraum und so, das war alles richtig toll erhalten.
Also, das Interessante an dem Renault 16 ist ja, dass 1965 auf den Markt gekommen, mit Heckklappe. Das heißt, das, was früher mal ein Passat oder so hatte, das, der Renault 16 hat es erfunden. Das ist der Vater aller großen Heckklappenlimousinen. Das gab es vorher nicht.
Genau, hat er ein Fließheck quasi.
Genau, und mit einem variablen Innenraum. Und wenn man sich überlegt, dass der 1965 auf den Markt gekommen ist, was hier so rumgefahren ist, da war der hypermodern.
Ja.
Hypermodern.
Genau.
Und der ist ja echt lange gebaut worden, bis 79 war Schluss oder 80.
Ja.
Und dann natürlich auch wahrscheinlich in zig Ländern irgendwie als Derivat nochmal. Und man sieht sehr, sehr wenige. Also man sieht die so gut wie gar nicht.
Genau.
Gut wie Karosserie-Substanz war jetzt nie so die beste von den Autos.
Also ja, also von diesem hier schon, aber genau. von dem normalen eben genau. nicht. Und auch die Innenräume sehen meistens, diese Stoffe sind halt meistens dann, die Sitze sind halt innerlich tot. So, da hängt noch der Stoff drüber, aber innerlich sind die tot. Und dieser hier war wirklich so, dass du da reingeguckt hast und gedacht hast, wow, so hat der wohl mal neu ausgesehen. Ja,
echt klasse.
Ja.
Also der hat das auch verdient, diesen Preis bekommen zu haben. Und nicht wieder der 10. 300 SL Flügeltürer, der hier auch mitgefahren ist. Und viele werden es vielleicht gar nicht verstanden haben, was da abgegangen ist mit dem Renault 16, warum der nun diesen Preis bekommen hat.
Er ist auch nicht ganz richtig anmoderiert worden, fand ich, weil es so hieß ja, es war damals ein Wegwerfauto. Das sehe ich nicht ganz so, weil in Frankreich war das mit Sicherheit kein Wegwerfauto, sondern das war, für die Franzosen war das eins der High-End-Autos.
Ja, das war auch hier kein, das war ja schon Mittelklasse,
genau.
Und zwar nicht untere, sondern richtig Mittelklasse.
Genau.
Das war ja kein Billigauto.
Mhm.
Also der hat ja hier sicher auch sein Geld gekostet. Ne? Auch von der Positionierung her von vornherein. Ich weiß noch, ich war in Österreich mit der Naht und mein Mathelehrer, der hatte einen Renault 16 TX. Und der TX hatte Doppelscheinwerfer vorne,
eckig. Ja.
Und Doppelscheinwerfer und eine Sportfelge, also eine Sportstahlfelge. Und den fand ich immer mega. Der war auch weiß. Der hat dann 16 TX in weiß und der TX hatte 98 PS, also knapp 100 PS.
Boah, das war
und war
viel bei dem Auto.
Eine sportliche Limousine, also der konnte was. Der ist zackig gefahren, das Auto wiegt wahrscheinlich auch recht wenig, denke ich mal. Und Renault 16, genau, Best of Show hier.
Genau. Ja, Jens, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, würde ich mal sagen, weil wir hatten ein Auto nachher gesehen, bei dem wir auch irgendwie gesagt haben, der hätte es auch verdient gehabt, und zwar ein deutsches Auto, nämlich ein Opel Corsa A in Orange,
ja.
Ein Swing,
ja.
Ein früher Swing.
Ein früher Swing und dann aber ein 1,3i, also mit großem Motor sozusagen, also mit Leistung. Und
war es ein i?
Vanni, ja. 1.3. Mhm. Der hat sogar, der hat noch mal einen Cut nachgerüstet, der hat so einen uralten Cut-Aufkleber auf der Scheibe vorne gehabt.
Stimmt, den eckigen, der
ja,
Stoppschild.
Ja, genau. Also da war man, und ich weiß gar nicht, mit wem ich mich gestern noch unterhalten habe, der ist da wohl hinterhergefahren und meinte nur zu mir, boah, der war richtig fix, also der hat richtig Leistung. Ich sage, naja, ein 45 PS-Motörchen ist da nicht drin. Also,
ja, ja, wo du sagst mit hinterherfahren, also das ist ja auch immer etwas Schönes bei so einer Rallye, wenn man dann in so einem durch so Serpentinen hintereinander fährt, die Autos so in den verschiedenen Perspektiven mal über sich, mal unter sich sieht. Und wir sind lange, und das war ein cooles Bild, wir sind lange hinterhergefahren hinter einem XJ40 Jaguar, der direkt vor uns fuhr, und davor fuhr ein 500e. Und so dieses Bild, so diesen XJ40, der den 500e jagt, abgesehen davon, es war kein Jaguar XJ40, sondern es war ein Daimler XJ40.
Ein Daimler, genau.
Mega, auch toller Zustand in Schwarz, originale Felge, der Wagen sah wirklich gut aus. Und war halt eben auch diese Version, die ihr alle vor Augen habt, mit diesen schwarzen Rückleuchten, die jetzt eher so dunkelrötlich sind.
Ja, genau.
Und wir haben dann halt gemerkt, Jens und ich waren uns da auch sehr einig, dass das eigentlich eine wahnsinnig vollkommene Karosserieform ist. Also der ist einfach super elegant, auch von hinten ganz, ganz toll anzusehen.
Ja. Ich weiß nicht mehr, wie viel es ist, aber ich habe gehört, dass der XJ40 übrigens das Auto ist mit den so ungefähr meisten Kabeln innen drin, also an Länge. Mhm. Das ist irgendwie so eine abstruse Zahl gewesen, über 60 Kilometer, also sind da Kabel in dem Auto drin.
Ja, der hat ja schon so das eine oder andere Thema Bordcomputer, Digitalanzeige
gehabt. Das war übrigens, ich bin ja so eine kleine Rallye gefahren, diese Mock 49 mit diesen Morgens und so weiter. Mhm. Und da war das übrigens Frage als Sonderfrage sozusagen.
Wie viel Kilometer
Kabel, also, aber die Antwort weiß ich nicht mehr. Das war auf jeden Fall absurd viel. Und dann sagt er, ja, so 1-2 Kilometer, nee, also... Richtig, da ist richtig was drin. Da haben die Engländer auch bei dem XJ40, das war auch ein Novum, das war ganz neu, dass man den so elektrifiziert und vernetzt hat, den Wagen.
Also, ja, klar, das war ja der Gag dabei. Und deshalb sind diese Autos auch nicht ganz unprätentiös. Trotzdem immer noch, und das wurde dann auch in der Anmoderation dieses Autos dann gesagt, hätte ich mal vor 15 Jahren einen gekauft, die haben fast gar nichts gekostet und so.
Hätte ich. Ich habe mir auch welche angeguckt, die haben irgendwie 3.000 Euro gekostet.
Genau,
also, und im Top-Zustand.
Genau. Und trotzdem sind die ja jetzt immer noch gut bezahlbar, wenn man bedenkt, was man dafür bekommt.
Ja.
Und es ist halt ein wahnsinnig, wahnsinnig.
Das ist nicht so wie ein Mercedes SLS. Der übrigens verkauft ist. Ihr braucht nicht mal weiter träumen und kein Lotto spielen. Das hat sich erledigt.
Ach so, du meinst den Blauen.
Ja, der Blaue, ja, der war ja schnell weg.
Ja.
Letzten Podcast war er noch da.
Das stimmt, aber dazu später mehr, weil eventuell haben wir auch die Möglichkeiten, eine O-Ton einzufangen von demjenigen, der ihn gekauft hat. Schauen wir mal. Was auch cool war, wir waren sehr beeindruckt. Es gab jemanden, der mit einem Bentley Turbo T war.
Ja.
Und diese 90er Jahre Limousine, Turbo, die eher aussieht wie ein 80er. Turbo. Ja, hier steht Turbo T.
Das ist falsch, das war ein Turbo R.
Okay. Und die waren halt ganz cool, weil die in Anführungsstrichen, der Fahrer war wie ein Chauffeur gekleidet, hatte also wirklich bei über 30 Grad einen schwarzen Anzug an mit Krawatte und mit einer Mütze.
Ja, aber auf Nachfrage von mir, der mir versichert, die Klimaanlage in dem Auto wäre so kalt wie in einem Kühlschrank.
Ja.
Also die würde wirklich heiß kochen.
Ja, der sah auch echt gut aus. Ne? Das ist immer wieder so ein Auto, bei dem man sagt, so richtig, richtig teuer sind die ja auch nicht irgendwie für das, was man da so hat. Aber klar, da ist das Thema Wartung nicht trivial. Ja, wir haben tolle Autos dabei gehabt. Also was ich mal so zusammenfassend sagen muss, wenn man halt so ein Starterfeld hat mit über 200 Autos, dann sind natürlich über 40 Mercedes dabei gewesen. Das ist dann schon sehr dominant. Ja. Und ich merke, das geht Jens wahrscheinlich schon seit Jahren so, aber ich merke, dass ich an vielen Autos vorbeigehe und wenn ich jetzt hier lese, dass der da war, dann sage ich, ach okay, ja, weil man guckt sich eben nicht den dritten roten 107er an oder so. Ne? Es sind eben die besonderen Autos, die auffallen bei so einer Rallye. Und hier zum Beispiel war das insbesondere der Renault Fuego. es ist ein Renault Fuego dabei. Wir haben ja immer mal drüber gesprochen, weil keiner auftaucht. Dieser hier ist auch so im Zustand eher, also sagen wir mal so, er ist eher lala als olala, aber trotzdem, es ist ein fahrbereiter Fuego, eigentlich ganz cool. Und wo findet man sie noch? Ne?
Nee, gar nicht. Man darf nicht vergessen, die sind auch alle 40 Jahre alt.
Ja, die
sind meistens
genau.
83, 84.
Siehst du, und jetzt geht es hier gleich draußen los. Ja, also du hast halt recht. Und vielleicht, bevor wir gleich das Fenster aufmachen und euch ein bisschen teilhaben lassen an dem, was da draußen so passiert, was auch ganz strange ist, es ist ein Nissan Figaro mitgefahren.
Ja.
Für diejenigen, die das Auto nicht kennen, Nissan Figaro war ja ein Auto, was komplett retro war. Und zwar wirklich optisch extrem retro. Eigentlich ein 40er Jahre Auto.
Was? Ja, es ist ein 50er Jahre Kleinstwagen, der Gutbrot.
Genau, genau.
Und der Gutbrot war so ein kleines Coupé sozusagen. Und in Japan war es auch en vogue, gerade spezielle Modelle mal nachzubauen, als Serienauto auch. Und auf Basis vom Nissan Micra hat Nissan den Gutbrot nachgebaut und das heißt Figaro, das Auto. Und die sind jetzt aber auch schon alle um die 30 Jahre alt. Und
das ist halt der Punkt, das ist die sind, ein Retro-Auto.
Das sind alles Rechtslenker, haben ein großes Faltdach, was bis nach hinten runter geht.
Genau.
Also wie so ein Landau Lee eigentlich.
Automatikgetriebe.
Ein Automatikgetriebe, Klimaanlage, also das ist alles ganz modern. Und fand ich auch schon mal witzig, ein Figaro
Ja, vor allem der Gag bei der Geschichte ist eben, dass so ein Auto jetzt heute ein H-Kennzeichen bekommt. Das ist halt das, was du eigentlich gar nicht erwartest, weil du, wenn du dir den anguckst, siehst du halt im Innenraum schon so ein paar moderne Schalter und du siehst halt ein Automatikgetriebe, was jetzt nicht so unbedingt typisch war bei einem Auto aus den 50ern. Und von daher ist es echt cool, das zu sehen. Wir machen hier gleich das Fenster auf und weil nämlich bei diesem Corso nicht nur die Autos mitfahren, mit denen wir gestern schon die Rallye gefahren sind und bei denen wir uns hier sicherlich so ein paar Notizen gemacht haben, über welches Auto wir gerne noch sprechen wollen, sondern weil hier nämlich auch das ein oder andere Highlight mitfährt, was wir noch gar nicht gesehen haben, denn hier kommen dann zu diesem Corso bis zu 200 Autos nochmal dazu, zu dem Teilnehmerfeld und
Sascha sagt, ich glaube letztes Jahr war der Corso so lang, der ging einmal durch den ganzen Ort und der letzte war hier gerade gestartet. Da kam der erste auf der anderen Seite wieder an. Das heißt, es gab einen Autogürtel einmal quer durch Einbeck sozusagen.
Abgesehen davon, sorry, Einbeck ist eine wunderschöne Stadt.
Ja.
Also man fühlt sich auch da zeitlich komplett zurückkatapultiert.
Ins Mittelalter.
Naja, weiß ich nicht. Im Mittelalter vielleicht nicht, aber...
Naja, aber gut, das sind schon ganz relativ alte Fachwerkhäuser und das... En bloc sozusagen, also die ganzen Straßenzüge. Ja. Heißt, da ist im Krieg wahrscheinlich auch nicht viel zerstört worden. So, ne?
Ja, und dann so eine Stadtmitte, wo wirklich in der Stadtmitte steht die Kirche, bam, mittendrin. Und drumherum ist die Stadt gebaut und es sind wirklich alles, also auch architektonisch ist das Wahnsinn. Hier hat es offensichtlich nichts getroffen im Krieg, zum Glück. Und und dann... Das ist aber auch, das wird euch auch gleich auffallen, die Architektur hier des PS-Speichers ist ja auch eine ganz besondere, weil eben moderne mit auf eine alte Kornhalle, wie du gesagt hast, ne, Kornspeicher trifft. Sehr, 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 sehr cool gemacht. Also man hat wirklich das Gefühl, dass es hier Menschen gibt mit ganz, ganz viel Leidenschaft. Ich glaube, auch hier im Ort, wahrscheinlich gibt es auch den einen oder anderen, der vielleicht diese alten stinkenden Autos doof findet. Aber ich habe das Gefühl, dass die Akzeptanz extrem hoch ist. Und das sieht man auch hier draußen. Also die Menschen stehen hier gerade bei Start und Ziel. Es ist voll. Wir machen gleich mal das Fenster auf. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was von der Atmosphäre dann mitbekommen und hören. Und wir hoffen, dass die Geräusche drumherum nicht so laut sind, weil direkt unter uns steht so ein Espresso-Wagen, der hat ein relativ großes Lüftergebläse für, keine Ahnung, Kühlung oder was auch immer es ist.
Espresso-Wagen nicht, sondern
tatsächlich Fritten eben auch.
Fritten,
Fritten und Espresso.
Ja.
Super Kombination. So, ich baue das hier mal ein bisschen um. Ich guck mal, dass ich das Fenster aufmache.
Wenn es rot blinkt, am besten stoppen. Da haben wir heute... Keinen Freifahrtschein. Also, da fährt dann eine Lokomotive durch. Eisenbahn, also Eisen, die ist auch stark und schwer.
Bis gleich, sagt er. Guck mal, ich sehe am Start schon, das ist so eine Fulvia, ne? Fulvia Limousine, oder?
Wo ist die
denn? Das Graue da vorne.
Ja.
Ist es, ne?
Das ist eine Fulvia Limousine, Serie 3.
Also, wir haben noch drei
Ja, genau so einen hat auch mein Kumpel Christoph. Ja? Genau den, auch in dem Grau, ja klar.
Nee, sorry, ist keine Serie 3, ist eine Zweier. Die Dreier hat gummibelegte Stoßstangen gehabt hinterher.
Ja, ich würde sagen, seiner ist ganz genau so.
Wir noch mit 2 Minuten Zeit haben, dass Sie da pünktlich fahren. Ich weiß, dass auf dem BBS-Parkplatz und dem PS-Speicherparkplatz das ein oder andere Auto steht, was erst später mit in den Corso reinkommt. Ihr müsst dann sehen, wann ihr mit reingewogen werdet. Bitte auch auf die Parkeinweiser genau achten und auf die Rückmeldung, wer von rechts nach links. Denn es gibt mehrere Ströme Fahrzeuge, die wir zusammenführen wollen an ein und derselben Stelle. Denn es geht an der Rampe des PS-Speichers vorbei und am Ende der Straße links. Linksfahrer am Ende der Raiffeisenstraße.
Ja, wir sitzen hier wirklich wie Waldorf und Stettler und gucken aus dem Fenster. Ja, das Gute ist, wenn der Corso losgeht, gehe ich mal davon aus, wird nicht mehr gesprochen, sondern fährt der Corso einfach los, weil er sagt dann nämlich zu den Fahrzeugen nichts mehr. Vorweg fahren hier ein ADAC-Bus, jetzt muss ich gucken, ja, es ist ein T1. T1 von ADAC und dann ein schöner LT, ist ja auch mittlerweile ein richtiger Oldtimer, ja. Vorne von der Polizei. Alter LT von der Polizei. Ja, und dahinter so ein paar Motorräder von der Polizei, die das dann entsprechend alles absichern und die Kreuzungen dicht machen. Und ich vermute mal, dass das Pfeifsignal einfach nur dem Motorradfahrer galt, der gerade einfach rübergefahren ist. So, geht noch nicht los. Ja. Pause drücken erstmal.
Es gibt auf jeden Fall viele Zaungäste, die euch beobachten. Wir sehen uns gleich wieder am PS-Speicher. Jetzt erstmal gute Fahrt, Ladies and Gentlemen, start your engines. Es geht los.
Oh, guck mal, ein Mini-Mook, oder? Das Grüne vorne?
Hä?
Mini Moog?
Ja. Hab ich gestern auch nicht gesehen.
Oh, Helge fährt mit dem Hot Rod auch mit?
Ja.
Helge ist auch echt hardcore. Der ist mit dem Hot Rod von Stade hergefahren. Wahnsinn. Zu dritt. Mit. Ah nee, wo meint, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Aber die Rallye ist da zu dritt gefahren. Also. Das ist bei Helge tatsächlich so, der meint das auch immer ernst. Also, der zieht das durch.
Und Helge fährt hinterher. Und bitte im Schritttempo fahren, denn ihr werdet gefilmt und auch immer sehr gerne lächeln am Rand. Die Nummer 12, 13 kommt jetzt zur Bewegung, also auch zum Ende der Rampe hin. Wir fahren gleich, oder ihr fahrt gleich los. Und ich merke gerade, der Admiral, wenn ihr kurz zur Seite schieben könntet und probiert, ob ihr jetzt...
Benni und Dings. 6-9er, da. Die fahren gerade raus.
Einfach nur ein bisschen auf die Bremsen fassen, um den Wind in Zeit zu laufen. Dankeschön. Genau, das Hühnermobil bitte reinlassen. Das sind unsere Kollegen von Sonnenburg-Nasse.
Das Hühnermobil, hat er gesagt.
Das wir auch wissen, ihr fangt aber ja genau.
Oh, hier, scheiße.
Ich habe gerade gehört, das ist das Hühnermobil, der Name kommt von mir.
Ja, okay. Ja, ihr könnt jetzt mal lustig mitraten, welche Hupe ist welches Auto. Ja, Autos nur hören und nicht sehen, da das nicht so spannend ist, machen wir mal Folgendes. Wir machen hier wieder zu.
Der ist ja auch geil.
Was denn?
Dieser Stiebel Eltron-Bus da. Wahnsinn.
Stiebel Eltron haben doch früher Heizungen gebaut, oder nicht? Ne?
Oh, diese ganzen.
Boah, der also durchaus auch jetzt so, ne? Oh ja, ein Rennwartburg, ne? Ja, der sieht cool aus.
Rasen siehst du? Kofferraum.
Rasender Kofferraum?
So nennt man den Opel, das Coupé.
Ja, weil der hinten so lang ist, ne? Ja. Hm. Ja, die Proportion ist ein bisschen spannend bei dem Auto. Ne? Dach ist zu kurz. Ja, guck mal, aber auch da, ne? Eben war ein Z3 dabei, jetzt hier ein SLK, erste Serie. Baujahresbeschränkung für den Corsa ist Baujahr 2000. Das lässt natürlich vieles zu. Und ja, ist halt dann schon spannend, was man dann hier dann sieht und was der ein oder andere eben natürlich auch für einen Klassiker hält. Ja, jetzt fährt gerade das Fiat Ritmo Coupé vorbei, Fiat Ritmo Cabriolet vorbei, mit dem Benny und Bas gestern damit gefahren sind. Auch ein cooles Ding, zweifarbig und Sondermodell, wie heißt das?
Ich hab's vergessen. Ich hab's auch vergessen. Aber es ist unglaublich, innen drin die Sitzbezüge mit dem Kunstleder gemischt, sieht aus wie so eine alte Gucci-Handtasche.
Ja.
So eine Reisetasche von Gucci.
Richtig.
Ja.
Richtig. Aber es ist ein starkes Bild tatsächlich, weil die Autos sind alle so dermaßen unterschiedlich, die wir sehen. Wir können das gar nicht alles, weil die natürlich hier so vorbeiziehen, können wir nicht zu jedem irgendwie vernünftig was sagen. Aber es ist schon eine sehr bunte Mischung und das ist das, was Jens halt gesagt hat. Es macht deshalb einen modernen Charakter, weil man eben nicht so hart reglementiert oder der Meinung ist, man müsste ein homogenes Teilnehmerfeld schaffen, nee. Sondern man ist hier offensichtlich bereit, ja, bestimmte Dinge zusammenzufassen und die Menschen einfach auch miteinander aufeinander loszulassen. Und das finde ich, davor habe ich sehr viel Respekt.
Ja, es wurde auch der Termin für die nächste Rallye schon genannt, im nächsten Jahr. Und das ist dann 10 Jahre PS-Speicher,
genau.
Glaub's kaum.
Letzte Juni-Wochenende.
Genau, und da ist es so, dass bis zum Baujahr 2000 Fahrzeuge mitfahren dürfen. Da kriegt man erst einen Schreck, aber die sind ja dann auch schon 24 Jahre alt. Ne?
So
und bei 2000 ist das wird ein relativ, also wenn da solche Autos mitfahren, es werden moderne Kleckse geben sozusagen. Ne?
Das ist so, ja. Ja, von daher bin ich auch mal gespannt. Also ich kann mir halt vorstellen, dass wir nächstes Jahr uns das Ganze auch wieder in Anführungsstrichen antun werden. Ich persönlich weiß gar nicht, wie, wenn so viel Werbung gemacht wird. Ich weiß gar nicht, wie sie dann irgendwann den Cut machen oder ob es First Come, First Surf ist. Weil wenn du die Grenze 2000 da reinziehst, da gibt es natürlich unheimlich viele Menschen, die mit ihrem Auto gerne mal so eine Rallye mitfahren würden. Und normalerweise hast du ja immer diese 30-Jahre-Beschränkung. Und wir haben schon häufiger mal jetzt drüber gesprochen, Jens und ich auch, dass diese 30-Jahre-Begrenzung ist ja auch nur eine, die irgendwann mal der Gesetzgeber vorgegeben hat. Und gerade was das Thema Klassiker angeht, da gibt es halt Autos, die sind deutlich neuer und sind vom Status her mindestens so besonders wie ein Auto, was 30 Jahre alt ist. Und daher bin ich mal gespannt, was da noch so kommt. Ja. Ja, die Autos ziehen hier vorbei. Wir können ja nochmal über das Teilnehmerfeld sprechen. Wir haben uns einige Notizen gemacht zu Fahrzeugen. Aber eigentlich war eine Erfahrung gestern von Jens, die er unbedingt nochmal teilen wollte, war so ein Highlight. Wir waren gestern Abend, haben wir dann hier eine Wurst gegessen. Und wie immer gibt es natürlich auch mal so die eine oder andere Erfahrung, die vielleicht nicht ganz so positiv ist. Jens, vielleicht magst du sie mal zum Besten geben.
Die Erfahrung, ich habe mich noch gar nicht ganz erholt von den Beschleunigungswerten. Wir sind gestern mit einem Tesla Plaid gefahren. Und so ein Tesla Plaid hat...
Die Geschichte meine ich gar nicht, aber ist egal.
Ach so,
fang mal an, erzähl mal
die Tesla.
Nee, erzähl mal, lass mal Tesla kurz.
Ja, Tesla Plaid mit 1020 PS und 0 auf 200 in 6 Sekunden. Ja, man fragt sich, Also das funktioniert. Wir waren auf der Landstraße und der Fahrer hat einmal so drauf gedrückt, dass auf der Landstraße kurzzeitig 180 im Display steht.
186 habe ich gesehen, ja.
Wo man sich fragen muss, ist es gesund? Nein. Ist es erlaubt? Nein. Und es ist einfach so...
Hast du dich wohlgefühlt? Nein, nee, ich mich auch nicht. Hinten rechts gesessen? Nein.
Ist die Sinnfrage auch. Ne? Ja, man kann das bauen, aber wofür? Und das Ding, gut, kostet 150.000 Euro, ist im Innenraum, ich hätte gedacht, schlechter verarbeitet, ist eigentlich ganz gut gemacht alles. Ist sehr einfach zu bedienen, sehr intuitiv.
Du kannst intuitiv.
Intuitiv, du kannst da das Display nehmen und so.
Aber ein Inuit kann den auch bedienen.
Genau, und das Lenkrad ist das allerletzte, ehrlich gesagt. Der hat so ein Joystick oder so ein halbes Lenkrad irgendwie so im Flugzeug, keine Ahnung.
Nee, er sagt doch einfach so wie Knight Rider, nur oben und den Ring geschlossen.
Ach so, sowas. Und in diesem Lenkrad, in der Prallplatte, erstmal ist das aus Plastik komplett. Und in der Prallplatte sind Knöpfe. Da ist eine Hupe drin, da sind die Blinker drin und so weiter. Und wie ein Follower bei mir geschrieben hat, ich hatte jetzt ein Bild gepostet, fahr mal einen Kreisverkehr und versuch zu blinken, wenn du rausfährst im Kreisverkehr. Das ist eigentlich fast nicht möglich, weil du bräuchst eine dritte Hand eigentlich dafür. Also so einen Schwachsinn zu konstruieren, das ist mir ein Rätsel, warum das so auf den Markt gekommen ist. Das ganze Auto, ja, das kann das alles. Der fährt irgendwie 322, das ist halt, es gibt keinen Supersportwagen, den du fürchten musst, auch bei der Beschleunigung nicht. Das Ding hat halt, ich sage ja immer zu solchen Autos, cool, aber nicht sexy. Und das trifft es auch hier. Das ist unglaublich cool, was sie da geschaffen haben, aber es ist auch nicht sexy und es hat auch keine Klasse, es ist auch nicht classy irgendwie. Es ist so, es ist halt da. Ne? Und es löst mitnichten bei mir den Effekt aus, dass ich so ein Ding haben wollen würde, sondern ich bin halt jetzt einmal mitgefahren und dann ist auch gut, fertig aus. Das ist vollkommen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie du in den Sitz gepresst wirst, wenn die 1020 PS da auf einen Schlag losgehen, aber es gibt ja gar keinen Grund dafür. Ich will ja möglichst bequem und sicher und komfortabel von A nach B kommen. Und da ist es ja komplett uninteressant, ob das Auto mich in den Sitz presst und 6 Sekunden auf 200 ist. Und wo willst du es bitte schön auch heutzutage? A, wo willst du es fahren? B, wo ist es erlaubt? Ja, so. Und das ist ja auch eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer, wenn ein Auto diese Werte hat. Weil wenn der auf die Autobahn fährt, da rechnet ja keiner mit, zum Beispiel beim Einfädeln, dass das Ding solche brutalen Beschleunigungswerte dahin zaubert. Ne? Und da kannst du ganz blöden Situationen kommen, glaube ich. Aber das ist alles Mutmaßen. Insgesamt, lässt mich das alles ein bisschen ratlos zurück.
Ja, ich will das ein bisschen differenzierter betrachten, weil ich ja immer sage, es ist ja nicht schwarz und weiß, es ist ja nicht alles doof an dem Auto. Gab ja auch Sachen, die bei dem Auto ganz cool waren. Das finde ich jetzt auch, ne? Genau. Ich bin ihn dann auch gefahren und ich kenne natürlich diese Beschleunigungsorgien bei elektrischen Fahrzeugen schon. Das ist ganz lustig, ne? So, wenn man da voll auf den Pinsel drückt, dass eben alle im Auto sich erschrecken, weil das sofort umgesetzt wird und man das nicht ahnt.
Sich erbrechen.
Genau. Es war tatsächlich so, dass ich auch, und ich bin ja nun auch schon vieles gefahren, aber wenn du dann da sitzt und sagst, wie mache ich jetzt den Rückwärtsgang rein? Und dann heißt es, ja, dann musst du bei dem Display, also das große Zentraldisplay, oben links, musst du das Auto nach hinten streichen und dann geht er quasi in den Rückwärtsgang. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, nämlich das Bremspedal doll durchzudrücken, ja. Nur, da sage ich euch eins, also wenn ihr immer mal wieder in der Zeitung lest, und das passiert ja weltweit, ihr lest das immer nur, wenn das irgendwie in Deutschland passiert ist, dass irgendein Mensch, oftmals ältere Menschen im Parkhaus Gas und Bremse verwechselt haben und dann, so wie jetzt kürzlich passiert, dann tatsächlich durch die Betonmauer schießen, ja, dann stelle ich mir halt die Frage, bei so einem Auto, was so viel Leistung hat, hätte ich gerne eine haptische Rückmeldung darüber, dass ich einen Rückwärtsgang eingelegt habe, ja. Wenn das ein Hebel am Lenkrad ist, wie ich das von Mercedes kenne, dann ist das gut und fertig. Aber dieses Thema, ich mache das entweder über einen Bremsdruck, wo ich dann sage, ja, ist das jetzt auch der Rückwärtsgang oder fährt er jetzt vorne gegen? Ja, so. Das sind alles so Geschichten, wo ich denke, man muss doch wirklich manche Bedienkonzepte nicht komplett neu erfinden. Und dieses Thema mit einer Drucktaste in einem Lenkrad, was nicht rund ist, zu blinken, das war nämlich genau bei mir der Fall. Das, was du gesagt hast, was ein Hörer geschrieben hat, mit Versuch mal im Kreisverkehr zu blinken. Ich musste in dem Kreisverkehr blinken und habe ich es geschafft? Ja, als ich raus war. Da habe ich es geschafft. Vorher kann ich... Mag ja sein, dass das alles nur Gewöhnung ist.
In Amerika gibt es keine Kreisverkehre.
Zum Beispiel? Die fahren immer nur alle geradeaus. Die Straßen gehen alle von Süden nach Norden und von Osten nach Westen. Und das ist eine andere Art Autofahren. Da kann man auch andere... Du hast auch Platz ohne Ende. Wenn du da beim Publix auf den Supermarktparkplatz fährst, das ist alles XXL. Keine Ahnung, dann ist so ein Auto mit einem anderen Bedienkonzept vielleicht eher angebracht oder weiß ich nicht.
Ja, aber findest du es nicht komisch? Wir haben in Deutschland unheimlich viele Reglementierungen. Es gibt unheimlich viele Dinge, die man darf, nicht darf. Es gibt unheimlich viele Sachen, die
mit
Zulassungsbescheinigungen nicht funktionieren. Und sowas ist mal eben gar kein Problem.
Das verstehe ich nicht, dass das so hier zugelassen wurde. Das ist mir ein totales Rätsel.
Genau.
Ist mir echt ein vollkommenes Rätsel,
genau.
Welche Behörden da irgendwie dann gesagt haben, nee, das machen wir jetzt mal.
Genau. Wenn du ein Lenkrad hast, was nicht irgendwie zugelassen ist, was aber mit deinem Auto fest verschweißt ist, dann geht das nicht. Aber bei so einem Teil, ja, schon ein bisschen komisch. Und es gibt noch so ein paar andere Sachen. Ich finde, insgesamt fand ich das Auto so ganz cool gemacht. Der war eben auch innen irgendwie so weiß-schwarz. Das war irgendwie, war jetzt auch irgendwie
nicht so die Wärme. Hat ein sehr gutes Soundsystem.
Ja, ich fand das Design innen auch irgendwie, fand ich ganz gut, so, das war für mich
ja,
okay.
Ja, alles nett,
so?
Punkt. Aber es hat nichts klasse an dem Auto.
Ja, das ist,
ja, nichts das klasse. Ist, weißt du, du kaufst, ist ja bei vielen Herstellern heutzutage auch so, kaufst für 150.000 Euro ein Auto, machst den Kofferraum auf, in der Mitte ist der Teppich aus Velour und die Seiten sind einfach nur aus Filz. So zwei verschiedene Materialien. Eins zum Anfassen und das, wo du nur hinguckst, ist dann billig. Ja, so, ja, aber ganz ernsthaft, da fühle ich mich irgendwie um mein Erspartes gebracht.
Aber ja. Also Haken dran, man muss ein Auto ja nicht kaufen. War eine interessante Experience.
Genau.
Aber es gab gestern eine Erfahrung, die Jens gemacht hat, die seine Weltanschauung. Wie soll ich sagen, es war ein Erdbeben in seiner Weltanschauung. Davon musste er sich tatsächlich heute Nacht erstmal erholen. Er hat es scheinbar geschafft, das zu vergessen, sonst wäre er gleich drauf eingestiegen. Ich meine, etwas völlig anderes.
Volvo for Life. Ja, Volvo for Life. Also hier fährt ein, bei der Rallye fuhr ein Volvo PV60 mit, das ist sehr selten. Das ist ein relativ großer Nachkriegs-Volvo. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Chevrolet, würde ich sagen, also ein sehr US-Design. Mhm. Wurde von 1946 bis, ich glaube, 1950 gebaut. Laut Liste ist der hier Baujahr 50, also letztes Baujahr. Das Auto hat einen, ich glaube, knapp 4 Liter großen Reihensechszylinder, hat 90 PS. Das war damals schon eine Ansage nach dem Krieg direkt.
So. Erstmal, der ist auch schön, der sieht echt gut aus.
Ja, und das ist so 99% für die ist unerwartet, dass da Volvo draufsteht.
Ja, genau.
So, was ist
genau.
Das denn, wie ein Volvo?
Genau.
Und Cut, also das war der Volvo. Ne? Ich habe mich gefreut, so einen alten Volvo. Habt ihr ja auch gestern gepostet auf meiner Facebook-Seite. Wir sitzen abends hier beim Essen und das ist eine Großveranstaltung und es gibt ja halt hier so Bierbänke und Tische, wo alle sitzen und jeder holt sich was zu essen. Du hast hier so einen Chip, kannst dir so einen Teller holen mit Grillgut drauf oder whatever. Aber die Leute wollen ja auch alle sitzen, muss ja auch Platz sein. So. Und wir saßen am Rande eines Tisches und ein bisschen über die Mitte hinweg saß ein älteres Ehepaar.
Also am anderen Ende der Sitzbank saß ein älteres
Ehepaar. Und immer wenn Leute kamen, fragten, ist hier was frei? Und wir gesagt haben, ja, sagte er, nein, hier ist nichts frei. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, nach den ersten 5 Minuten kann man noch sagen, kann ja sein, dass gleich jemand kommt, aber es kam keiner. Ich glaube, er wollte einfach nur keinen neben sich haben.
Genau.
Und dann kam Sascha, der leitete die Ausstellung im PS-Speicher, super netter Mensch und wir haben uns noch ein bisschen unterhalten.
Mit unfassbar viel Ahnung
auch. Ja, genau. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten und das sind ja immer Benzingespräche dann. Es ging dann um meinen AMG Mercedes, dies, das, jenes, hoch, runter. Es war ein angeregtes Gespräch und in der Zwischenzeit ging auf der Bühne, ging die Veranstaltung los, wo dann ein bisschen was erzählt wurde zur Veranstaltung. aber auch maximal weit entfernt von der Bühne, wo wir saßen, ne? Auch mit dem Tisch.
Genau, die Akustik war sowieso so, dass man sich arg konzentrieren musste, um das überhaupt zu verstehen.
Da und wenn man da sitzt, muss man halt zur Bühne hingehen und nicht maximal weit weg sitzen. Und dann sagte dieser Ältere, wie hat er das gesagt?
Er hat gesagt, endlich geht diese Plaudertasche.
Sind wir noch gar nicht gegangen. Diese Labertaschen, ich höre hier gar nichts. Also ich kriege gar nicht mehr mit.
Ja, dich als Labertasche.
Ja. Vollkommen unfreundlich und so despektierlich. Und der gleiche Mensch wollte ja auch keinen neben sich sitzen haben. Mhm. Und wir haben dann gar nicht, wir haben gekommen, wir sind mal aufgestanden, auch der Sascha sind wir gegangen. Und
das hat aber jeder.
Wahrscheinlich, natürlich. Er ist so ein Typ, ich schwöre dir, hätte er gewusst, dass der Sascha hier der Ausstellungsleiter ist, hätte er ganz anders reagiert.
Ja,
so davon mal abgesehen. Und sie gehen weg und ich sage, boah, ich google mal, was war das für ein Typ?
Ja, weil der Witz ist, wir hatten ja alle unsere Namensschilder er hatte natürlich ein Namensschild.
Also, und ich google den Namen und finde ihn, ist ein Zahnarzt aus Oldenburg. Ja? Und dann google ich den, habe ich ein Bild, das ist er. Und dann google ich wieder den Namen mit dem Wort Oldtimer zusammen und fall fast vom Glauben ab, weil das war der Besitzer von dem Volvo PV60.
Volvo for life. Alles Stiesel, Leute. Alles Stiesel.
Ey, Volvo for life, das hat er noch nie gehört. Ich weiß gar nicht, was ist mit dem denn los? So ist doch kein Volvo-Fahrer drauf.
Jetzt war total entsetzt. Er saß so und hat so auf Stufen und hat eben in seinem Handy getippt und dann so... Das glaubst du nicht, was der für ein Auto fährt. Ja. Der fährt den Volvo.
Der aber sagt, geil, der Sascha hat es auch nicht geglaubt. Ja. Was? Nein. Ja, ich war auch ganz entsetzt. Ja. Weil irgendwie, das passt ja gar nicht zur Marke. Ja. Weißt du? Volvo nimmt sich zurück. Das ist ein nettes Auto. Aber ich war vollkommen baff. Ne? Also Leute, Volvo for life, ja. Und auch ein PV60 gern, aber nicht mit so einem Fahrer. So einem unfreundlichen Menschen.
Ja, du Labertasche.
Nee, das ganze Verhalten war ja...
Ja, man muss sich dann auch immer zusammenreißen, irgendwie nicht spontan das zu sagen, was man denkt.
Ja, also. Fällt mir oft schwer.
Ja, mir fällt es auch oft schwer.
In dem Kontext aber habe ich gedacht, nee, ich stehe dann auch mit auf, wir gehen einfach mal irgendwie so. Ja, genau.
Was meinst du, ob ich das habe?
Das hat mein Weltbild der Volvo-Fahrer ein bisschen ins Wanken gebracht, ehrlich gesagt. Aber gestern Abend habe ich noch mit einem ganz netten Volvo-Fahrer ein Bier getrunken, der auch sein Leben lang Volvo fährt und da war die Welt wieder in Ordnung.
Genau, aber wir machen jetzt mal wieder ein bisschen Sprung, weil damit das hier nicht wieder so ein Volvo-Mercedes-Ding wird.
Nee, hat auch schon einer geschrieben, er hört hier nicht mehr zu. Es wäre nur noch ein Volvo-Mercedes-Ding, ne?
Wobei das ist oftmals dann natürlich auch mit dem Zwinkern. Man muss halt sagen, und deshalb habe ich es auch betont.
Nee. Und er hat da drunter geschrieben, aber ich höre gerne dem Herrn Molanis zu.
Weil er so sympathisch ist oder so? Ist das
ja, die? Ja, 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 ja. Aber weißt du was? Ganz ernsthaft? Der ist bei mir gesperrt auf meiner Seite.
Ach, Jens.
Ja, du, ich sperre ja Leute, die sich auf meiner Facebook-Seite irgendwie meinen zu benehmen wie Maggie Messer. Oder irgendwelche, gibt ja auch Leute, das finde ich so dreist, die bei mir Autos inserieren auf meiner Seite. Ich bin Autohändler, ich habe meine Facebook-Seite und dann, ja, ich habe hier folgendes Angebot für euch, guckt doch mal drauf. Und ich so, what? Das lösche ich oft. Und wenn das dann wieder reingesetzt wird, dann sperre ich die Leute. Und ich weiß nicht mehr, welche Diskussion er hat eine ganz miese Diskussion damals da geführt, also nicht nur mit mir, sondern es war ein relativ langer, relativ langes Ding. Und das ist nicht so lange her, weil ich habe das Bild gesehen, ich habe eine Liste, wer gesperrt ist, nicht so, genau, der ist. Und deshalb hatte er wahrscheinlich extra geschrieben, der Herr Molanis ist so sympathisch.
Ich nehme mir die Kritiken, wenn ich irgendwas höre, tatsächlich immer ein Stück weit zu Herzen. Das ist einem ja dann nicht egal. Also man muss zumindest mal drüber nachdenken. Jetzt ist es so, wenn man mal ganz blöd, wenn man hier ein Teilnehmerfeld hat von über 200 Autos, dann sind über 40 Mercedes, dann ist es natürlich klar, dass man überproportional viel auch in einem Podcast über Mercedes spricht. Jetzt kommt dazu, ich arbeite dort, ich kenne mich dort natürlich am allerbesten aus. Und klar, und Jens Herz schlägt natürlich für die Marke Volvo. Trotzdem ganz viel links und rechts. Und deshalb zurück zu den Autos. Ein cooles Auto, was dabei war, wo jeder auch so seine Meinung zu hat, du wahrscheinlich auch, Jens, ich würde auch deine gerne gleich mal dazu hören. Der gehört auch dem PS-Speicher. Das ist ein Bitter Diplomat CD, den ich formal unglaublich gelungen finde.
Ich weiß immer nicht, hat der Bitter den selber entworfen oder ist das eine Fuhrer-Karosserie auch? Ich bin mir da nicht sicher. Das ist ja im Endeffekt der deutsche Maserati Schiebli eigentlich.
Ne? Ja, also ja, ja.
Mit Opel-Technik,
ja.
Leider auch mit Opel-Armaturenbrett. Aber gut, das ist eine andere Geschichte.
Ja, das ist halt leider auch das, was mich so ein bisschen stört. Und er hat eben auch diese plüschigen Sitze, so typisch. Nee,
das ist noch so schlimmer ist das beim Bitter SC, der auch eine coole Form hat, diesen Ferrari 400.
Ja.
Und dann Opel Senator Armaturbrett. Und das ist nichts anderes wie ein aufgepumptes Rekordarmaturbrett. Und das dann halt so, Und der Bitter CD war ja auch kein billiges Auto. Das war ja ein Sportwagen. Nee,
der war schon.
Der war auch im Quartett immer oben auf, ne?
Ja.
230 PS, 5,4 Liter Chevy Small Block in Anführungsstrichen.
Genau.
Das war für Deutschland ja schon ein Riesenmotor. Ist formal ein wunderschönes Auto. Wunderschön. Weiß ich nicht, reizt mich nicht.
Ja,
also das Problem ist bei solchen Autos halt auch, dass ihr zum Beispiel dieses Armaturenbrett aus diesen KAD-Modellen, Diplomat, Admiral, Kapitän, du erwartest was anderes, wenn du in so ein Auto einsteigst. Es passt halt nicht zur Außenhülle für mich und auch nicht zu diesem...
Zu dieser Exklusivität eines Fahrzeuges in der Form.
Ne? Und vor allen Dingen, wenn ich es fahre, sitze ich ja drin.
Ja.
Und nicht draußen.
Ja,
das ist
ja
das Problem. Ne?
Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst.
Und da müsste irgendwie... Ich fand den formal immer toll, immer wenn ich einen sehe, finde ich den schick. Die sind ja oft ganz verbastelt. Ne? Oft sind die irgendwie so matt lackiert oder haben komische Stoßstangen oder merkwürdige Felgenkombinationen. Der hier ist natürlich auch richtig hübsch. Silber ist eine mega Farbe für die Form. Der hat die originalen Felgen drauf und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist schon ein tolles Auto, aber geht mich nicht so an.
Ja, klar, weil das Auto ist am Ende ja eine Gesamtheit und da geht es eben nicht nur um das Äußere.
Nee.
Trotzdem, was immer wieder interessant ist, gerade wenn man hier so Zuschauer hat, die vielleicht in dem Thema nicht ganz so tief drinstecken, es steht immer jeder vor dem Auto und weiß nicht, was das ist.
Ja.
So, dann steht da Bitter und das kennen die nicht. Und der ein oder andere, was er dann aber kennt, wenn er reinguckt, sagt, guck mal, das Lenkrad ist Opel, das ist Opel. Ja. Na, was auch cool ist, ist, glaube ich, auch ein Auto aus dem PS-Speicher. BMW.
Jetzt war hier, fällt mir gerade so, Opel ist ein Opel. Wir am Freitagabend sind wir auf einen Runden am Parkplatz gegangen. Da stand einer mit einem Bassen Exil.
Ach so, ja, nee. Nein, es war ein Lotus Elise.
Es war nicht eine normale
Elise. Doch, das war eine normale Elise.
Nee, nicht mit den Spoilern und mit diesen Verkleidungen und so. Aber wie auch immer, und Frank so ganz laut, oh, guck mal da, ein Opel Speedster. Und der Besitzer stand da, ja.
Und der Besitzer stand
und der so, nein. Der war vollkommen entsetzt, weil er hat natürlich gedacht, wir meinen das ernst. Das war so lustig.
Ja, er hat sofort,
aber ganz panisch. Nein.
Da kann man aber sowieso, finde ich,
gerade. Für viele, die es vielleicht nicht wissen, ein Opel Speedster basiert auf dem Lotus Elise. So.
Genau.
Aber ganz cool eigentlich, weil der Opel Speedster hat größere und stärkere Motoren gehabt.
Genau, vor allem mit dem Turbomotor.
Genau, richtig. Schon ein ziemlich cooles Auto, ehrlich gesagt.
Ehrlich, ich finde den auch.
Auch mit dieser eckigen Form und so.
Der sieht immer noch modern aus.
Ja, total.
Du könntest dem nur anderes Licht designen.
Der ist über 20 Jahre alt. Ja,
immer noch modern. Eine Lotus Elise sieht nicht modern aus.
Nee.
Die sieht oldschool aus.
Stimmt.
Altbacken durch die rundlichen Formen und so.
Stimmt.
Und der Opel Speedster sieht voll modern.
Auch durch diesen Mittelauspuff, auch das Felgendesign war damals alles cool. Also ich bin ein riesen Fan von Opel Speedster und ich sage, das sind immer noch unterbewertete Autos.
Weil das ist Fahrspaß. Wenn du hier wohnst, wo es hier so ein bisschen bergig ist, mit so einem Auto hast du richtig Spaß.
Ja.
Nur ihr müsst vorher ihr müsst euch wirklich gut einschätzen können, weil Ein- und Aussteigen wird wahrscheinlich ähnlich sein wie bei einer Elise. Und ich muss gestehen, also so ein eng geschnittener italienischer Anzug ist nix dafür.
Also wie die neue C-Klasse der Kombi. Weißt du, was mir heute beim Einsteigen aufgefallen ist, heute Morgen?
Na.
Ich habe jedes Mal gedacht, irgendwie komisch beim Einsteigen. Die Tür ist auch so kurz vorne und das Armaturenbrett zu lang drin schon, dass wenn ich mit meinem voluminöseren Körper da einsteige, hänge ich an der B-Säule. Ich muss so vorbeischaben. Das ist kein Auto für mich. Franco, kann ich nichts gegen machen jetzt, aber ist halt so.
Nein, das finde ich vollkommen legitim. Also, alles gut. Ich bin ja bei der Wahl meines...
Das Auto ist ja trotzdem groß, aber der Wagen ist ja, der benutzt ja Fläche. Der ist, was ist der, 4,70 Meter, 80 Meter, keine Ahnung?
Ja, auf jeden Fall,
klar.
Ja,
ja. Da war ich ein bisschen überrascht.
Ja.
Also, gute Klimaanlage hatte.
Toll, genau. Ein tolles Auto tatsächlich, was hier, was ich auch in Natura so selten sehe und über das es immer ganz interessante Berichte gibt, damals die Fahrberichte, ist ein BMW 745i Turbo.
Ja, er heißt ja nur 745i Turbo, steht nicht drauf.
Nee, genau.
Aber es ist in Ermangelung eines größeren Motors, man wollte gegen Mercedes anstinken,
genau.
Hat es auch 45i genannt, so knickknack hier Mercedes 450, guck mal, wir haben auch 4,5 Liter Hubraum. Mhm. Er hat aber nur 3,2 Liter Hubraum Turbo und ich glaube, wenn du, ich muss mal ausrechnen gerade, wenn du 3,2 Liter Hubraum mit dem Turbofaktor mal nimmst, der ist nämlich 1,36 wie Kilowatt zu PS.
Dann könnte die 4,5 rauskommen, ne?
3,2 mal 1,36. Ja, hier kommt 4,4 knapp raus. Also passt ungefähr, ne?
Ja, genau. Und geiles Auto deshalb, weil die zeitgenössischen Testberichte halt so waren, dass natürlich bei so einem Auto, was so viel Power hat, wenn der Turbo einsetzt. Und damals gab es keine, also das, was es gab, war ein Sperrdifferenzial beim BMW.
Ja, 252 PS hatte der. Ne?
So. Und das Ding hat aber eine Leistungsentfaltung gehabt, die ja alles andere als linear war. Die war, ne, ist ja klar, wie die beim Turbo ist.
Turbotechnik war nicht so weit damals.
Nee, genau. Und da kam nämlich der Punch auf einmal. Und wenn der Punch kommt, wenn du aus der Kurve raus beschleunigst, dann fängt auch das Sperrdifferenzial die Kiste nicht mehr ein. Idealerweise kannst du das dann, oder eben auch nicht.
Genau. So.
Und das Ding galt als ziemlich schwierig fahrbar. Gleiche wie beim Porsche Turbo auch. Ne?
Ja.
Also,
war ja auch wobei du auch, wenn du liest das ja, der Porsche Turbo ist sicher schwierig fahrbar in der Extremsituation, dass wenn du in einer gerade feuchten Kurve oder so rausbeschleunigst und dann in dem Moment voller Ladedruck und Drehmoment da ist, dann ist ein Problem. Aber ganz ernsthaft, da muss man ein dämlicher Autofahrer sein, das so zu machen.
Naja,
und wenn du den normal schnell bewegst, auch so ein Carrera 3.2, boah, das sind schon sehr fahrsichere Autos.
Also das ist das eine. Und das andere ist, wenn du dir so einen Sportwagen gekauft hast, dann hast du in der Regel dich ja auch mit dem Thema Sportwagen vorher auseinandergesetzt. Bei einem 745i Turbo kann es aber natürlich sein, dass du vorher einen normalen 735 hattest und auf einmal hast du ein komplett anderes Fahrverhalten, weil 735 war, was das Thema angeht, dann eher narrensicher.
Ja. Wobei, klar, die Leistungsentfaltung ist sicher ein Thema, aber der Leistungssprung ist ja gar nicht so riesig. Ne?
Nein,
von 211 auf 252 PS. Ne?
Ja, die mussten halt damals sehen, was sie tun können. Ich kann es ja immer wieder sagen. BMW musste halt über 30 Jahre ohne V8-Motor auskommen.
Ja.
Und das ist halt schon bezeichnend.
Ja.
Was auch sehr, sehr cool war, zwei ganz, ganz gegensätzliche Fahrzeuge. Und zwar, und die sind gar nicht so weit auseinander in ihrer Bauzeit. Und zwar zwei Citroën. Und das eine war High-End, absolut High-End Citroën. Was ist High-End Citroën? Eine DS19 Palm Beach Cabriolet. Das ist High-End. Das ist somit der teuerste Citroën, den man überhaupt kaufen kann. Das ist eine DS als Vollcabrio. Das ist eine unglaubliche Form. Ich glaube, es gab damals, Werks-Cabriolets, es gab Chaperon-Cabriolets. Also ich meine, das Palm Beach ist von Chaperon. Ich bin mir aber nicht sicher. Es gab, glaube ich, drei Hersteller, die Dinger aufgeschnitten haben. Oder die entsprechend gebaut haben als offene Variante. Ein Wahnsinnsauto, ein Wahnsinnsaura. Und diese langgezogene Form einer DS und dann als Cabrio, das ist schon irgendwie. Und dann vor allem, darf man nicht vergessen, es gab ja kein Coupé davon.
Nee, doch.
Und der hat auf einmal eine lange Tür gehabt. Ja, gab's. Das ist auch eine ganz seltene Geschichte, ja.
Auch von Chaperon.
Stimmt, genau.
Aber, und da komme ich jetzt wieder, wie immer bei DS, ja, und dann plärt da vorne ein Vierzylinder drin.
Ja.
Ein Vierzylinder, der wirklich nicht gerade, also so ein rauer Geselle da vorne drin. Und er hat halt einen Sechszylinder verdient. Graz und Carpoli.
Absolut, ja.
Und welches ist der andere, den du?
Das ist das, was du gut findest. Und ich auch tolle Erinnerungen dran habe, nämlich eine Dyan.
Ja, Dyan finde ich geil. Ich bin ja kein Entenfan, aber eine Dyan mochte ich schon immer. Das hat mit meiner Kindheit zu tun, weil...
Erklär mal erstmal, was es ist. Also für diejenigen, die eine Dyane nicht kennen, weil es ist wirklich in Deutschland was Seltenes.
Ja, eine Dyane ist eigentlich die Luxusente, auf Deutsch gesagt. Man hat versucht, die Ente zu modernisieren.
Genau, so
die
sieht
Dyane
das auch
hatte, aus. So viel ich weiß, zuerst den Big Block, den 29 PS Motor bekommen. Also sie hatte mehr PS wie eine Ente, 4-5 PS mehr, hat eine modernisierte Karosserie.
Genau,
also
und die hat sehr krasse Rundungen.
Genau. Und auch vorne, die Kotflügel haben eckige Ausschnitte, wo dann in einem eckigen Reflektor ein runder Scheinwerfer wieder drin sitzt. Genau. Und das Armaturenbrett war neu, Sitzdesign war neu. Die haben auch richtig aufgeschäumte Sitze gehabt und so, nicht diese einfachen Sitze. Genau, es war die Luxusente auf Deutsch gesagt. Die hat mir immer gefallen. Hier steht ja eine Orange, die gehört auch dem PS-Speicher.
Ja, die sieht übrigens toll aus.
Die sieht toll aus. In einem hellen Gelb sieht die auch gut aus. Und ich war schon 2-3 Mal kurz davor, mir meine Diane zu kaufen.
Gab es ein Sondermodell in Spanien oder vielleicht gab es auch woanders? Gab es so einen gelben mit so einem, da ist so ein Steinbock oder so drauf. Ja, ist ein Sondermodell. Habe ich in Spanien schon ein paar Mal gesehen.
Kenne ich nicht.
Die sind nummeriert, ja.
Finde ich auf jeden Fall. Eine Diane fand ich schon immer toll. Habe ich noch nie eine verkauft. Ist mir noch nie angeboten worden. Schön, also mochte ich immer. Ich weiß nicht warum. Ach doch, ich weiß warum, weil in meiner Kindheit, die Mutter von einem Freund eine fuhr und wir da schon mal mitgefahren sind. So, das war, Diane fand ich immer cool.
Ja, und ich kannte das Auto als Kind sehr früh, weil auf dem Weg im Urlaub in Spanien, auf der Insel, in Galicien, auf der Isla de Rosa, bin ich morgens, wenn wir so mit meinem Cousin unterwegs waren, immer an einem Haus vorbeigegangen, da stand gegenüber auf so einem freien Feld schon fast eingewachsene Duan. Ja. Und die hat jedes Jahr, natürlich hat die Natur sich diese Duan wiedergeholt sozusagen.
Genau, da, aus der Diane ist ja dann auch hinterher die Acker-Diane entworfen.
Stimmt, geworden. Ja.
Also ACA sind ja immer die ich weiß gar nicht, ob man es zusammen ausspricht oder einzeln. Also als Name ist es die Acker-Diane. Ja. Aber ACA war ja auch die Kastenende, das sind ja auch ACA-Modelle. Genau. Und die Acker-Diane hat halt die Diane-Front und hinten praktisch das Heck von einer alten Kastenende. Da gab es ja ganz zum Schluss so Sondersachen mit, da gab es eine Reiseende, wo man hinten Sachen ausziehen konnte, konntest und schlafen und so weiter. Ich hab mal eine extrem gute Acker-Diane verkauft, ein extrem guter Zustand. Aber das gefällt mir gar nicht, sondern die normale gefällt mir richtig gut. Und dann eine frühe Variante, es gab da tatsächlich auch 2-3 Varianten mit kleineren und dickeren Stoßstangen, Gummibeleg nicht. Am liebsten eine späte, weil die so richtig 70s ist. Und dann gab es auch gestreifte Sitzstoffe und sowas.
Deshalb ist diese Orange hier so toll, ja. Weil das ja auch so ein sattes Orange ist. Ja. So eine typische Late 70s Farbe. Tolles Auto.
Ja.
Tolles Auto.
Ja.
Und ein anderes Auto auch in der Mega-Farbe hier. Ich muss lachen, weil er steht nämlich nicht unter F, weil es ist kein F, sondern es ist ein D. Das Dino-Coupé in Gelb, der hier mitgefahren ist.
Ist ein Dino-Coupé mitgefahren?
Ja.
Ich habe nur einen Dino-Spider vor Augen.
Nein, ein Dino-Coupé.
Coupé ist
ein gelbes, ganz, ganz
tolles.
Ja.
Dino 2400.
Jeder sagt jetzt Ferrari-Dino, aber war ja ein Dino.
Nee. Ist ein Fiat-Dino und hat nur den 2,4 Liter 6er Ferrari Motor vorne drin. Hat mit Ferrari sonst nichts zu tun, ist ein Fiat.
Ja.
Genau.
Ach nee. Nein, ich meine was ganz anderes. Ich meine, sorry.
Ach, Quatsch, hier ist ein Dino 246 ist hier mitgefahren.
Ja.
Ja, stimmt, genau. Jetzt, sorry.
Ja.
Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wo habe ich denn ein Dino Coupé hier gesehen?
Nein.
Genau. Ja, ein Dino 246 und auch da muss ich sagen, alles richtig gemacht, keine Ferrari-Pferde draufgeklebt.
Genau. Alles
machen
original.
Ja viele.
Aber der ist so unwahrscheinlich schön in dem Gelb. Der sah so gut aus. Und das ist eine grazielle Form. Der ist ja unglaublich flach auch. Also das Auto, High-End.
Ja.
Und bei dem Auto hat mich immer gewundert, die waren ja bis vor 25 Jahren nicht teuer. Also im Verhältnis dazu, was die jetzt kosten. Ich glaube, jetzt ist so ein Auto,
ich weiß,
keine Ahnung. Also keine Ahnung. Unter 200 wird es da nichts geben. Nee. Ne?
Hat in Köln bei Sergio in der Werkstatt ein Kunde von Sergio, ein Italiener, der einen Eisdeal auch in Köln Ehrenfeld hatte damals, der hat einen Dino Spider, also einen Targa.
Mhm.
Und den hatte er, als ein- oder zweijährigen Gebrauchtwagen bei Auto Becker gekauft.
Ach was, ja, witzig.
Und hat ihn bis heute.
Ach so, wow.
Oder, also, ich weiß nicht, ob er ihn jetzt noch hat, aber bis vor ein paar Jahren, wie ich damit öfters war, hat er den gehabt. Und da hat sich der Wert natürlich richtig entwickelt. Von Gebrauch damals für 50.000 Euro und
Mark.
Mark, genau.
Genau.
Und so ein Dino Spider ist sicher 300.000 Euro.
Ja, Und nochmal zu Recht, weil das Auto ist wirklich, wenn man ihn sieht, einfach eine tolle Proportion.
Ja, hier fuhr gerade übrigens noch ein Volvo vorbei, wie ich aus dem Fenster gucke, hast du gerade gar nicht gesehen. Hier fuhr ein Volvo 1800 Coupé vorbei, was jemand zum Cabriolet aufgeschnitten hat.
Ah ja.
Also was soll die Scheiße denn?
Ah ja.
Ey, ganz ernsthaft, das ist doch...
Das dunkelblaue, also jetzt, ne? Das dunkelblaue.
Der,
ja, das dunkelblaue,
der fuhr jetzt hier offen gerade vorbei, da kann man sagen, wow, das sieht aber cool aus im ersten Moment. Der stand hier geschlossen auf dem Parkplatz mit seinem wulstigen Dach, ins Dach reingestickt noch so ein komisches, ein modernerer Volvo-Schrift.
Habe ich gesehen,
so ein Logo. Und dann mit Wolf-Race-Felgen und ganz schlimmes Auto. Warum schneidet man denn ein 1800 Coupé auf? Was soll das denn? Ey, was soll das?
Ja.
Aber gut, das frage ich mich bei vielen Dingen.
Ja.
Ne?
Ja, ein Auto, was ich hier noch auf meiner Liste habe, wir sind ja bei A bis D. Ich weiß, sowas schockt dich gar nicht, mich total. Hier war ein Dodge Challenger dabei, ein 1970er. Wir sind uns alle nicht sicher, ob es ein echter RT ist. Auf jeden Fall hat er einen 440er Motor und in dem typischen Kowalski-Farben, also in Weiß halt außen, in so einem, ja, patinierten Zustand, nicht so überrestauriert, eher so recht original. Mega Reiz. Das Auto fand ich immer cool und ich finde halt so Details an dem Auto, bei denen du halt gar nicht in der Zeit was anfangen kannst. Dieses Auto hat ja integrierte, also in die Heckschürze integrierte eckige Endrohre und zwar 4 Stück, 2 links, 2 rechts. Boah, das ist so unbeschreiblich modern gewesen 1970. Das hat ja auch danach kaum ein Auto gehabt und es sieht so wahnsinnig gut aus von hinten. Also es ist schon sehr, sehr, ja, sportlich. Ich mag diese Dinger unheimlich gerne. Ich weiß, die fahren nur geradeaus schnell. Ich weiß, da gibt's der eine mag Muscle Cars, der andere nicht. Aber sorry, ein 70er Challenger RT in so einem Weiß und eben auch nicht so irgendwie überrestauriert, sondern eben original. Das ficht mich schon an, wie man so schön sagt. Was ich auch hier sehr schön fand, muss ich gestehen, da kannst du ein bisschen mehr zu sagen, weil ich das Auto, so ein Auto siehst du mal auf einer Rallye, aber ich kann da nicht viel zu sagen, der Maserati 3500 GT Touring, der bei uns am Hotel stand und der morgens angemacht wurde. Und
ja, Wahnsinn.
Wahnsinns-Sound. Das ist ein Achtzylinder, ne?
Das ist ein Achtzylinder, ja.
Das hörst Achtzylinder. Du auch.
Den gab es auch als GTI, dann hat er eine Einspritzanlage. Ich glaube, eine Speaker-Einspritzanlage ist da drauf, meine ich.
Okay, okay.
Das hier war ein Vergaser und der hat in der ersten Nacht, wo wir da übernachtet haben, der hat hinter den Häusern in so einem Hinterhof geparkt, wahrscheinlich um ihn zu verstecken.
Ja.
Das konnte ich aber ganz oben aus meinem Dachfenster sehen. Das hatte ich auch gepostet, das Bild. Und dann hat er ihn zwischen diesen Häuserschluchten da morgens um 7:30 angeschmissen und ist da rausgefahren. Ne?
Wahnsinn.
Man kennt das heute nicht mehr, diese mechanischen Geräusche von großvolumigen Achtzylindermotoren, die halt nicht groß gekapselt sind. Der hat ja auch nicht irgendwie eine gedämmte Auspuffanlage. Der hat schon einen geilen Klang. Also richtig cool. Die Form ist natürlich auch schön. Das ist ein betörenschönes Auto. Mhm. Hat in Hamburger Nummer
schon auch so ein, gehabt. Ist auch so ein Gentleman-Auto,
ja,
finde ich. Ne? Also,
wie so ein alter Aston Martin auch.
Genau.
Hatte ein Hamburger Kennzeichen, aber ich weiß gar nicht, wie ich den in Hamburg schon mal gesehen habe, den war. Kann mich nicht erinnern, keine Ahnung. Aber gut, ist eine andere, er bewegt sich in anderen Kreisen vielleicht.
Man weiß es nicht.
Nein, man weiß es nicht.
Er hat ja in unserem Hotel gewohnt. Aber vielleicht nicht im dritten Stock bei 60 Grad.
Was? Hatte keine
vielleicht Wahl. War er nicht im dritten Stock bei 60 Grad.
Nee, glaube ich
nicht.
Er hatte unten das gekühlte Zimmer. Nee, tolles Auto. Also ich ganz ernsthaft, wenn über 200 Fahrzeugen hier in dem Starterfeld sind, so viele tolle Autos, wir könnten wahrscheinlich 3 Podcasts mitfüllen, um die ganzen Autos zu besprechen.
Ja, das stimmt schon.
Aber viel wichtiger ist, finde ich, diese komplette Atmosphäre, die die hier schaffen bei diesen Oldtimer-Tagen.
Ja.
Das ist, ja. Der Ort ist ja mit, ja, eingebunden, über in der Fußgängerzone stellen auf modernere Autos, so von Händlern, überall ist Musik, die Leute, genau, sitzen draußen.
Heute ist Verkaufsoffener Sonntag.
Verkaufsoffener Sonntag. So, das heißt ja auch Einbecker Autotage, ja?
Ja.
Und Einbecker Oldtimer-Tage. Und das ist so der ganze, man hat so das Gefühl, der Ort ist so dabei. Und das fand ich bei der Rallye auch faszinierend. Es waren sehr unterwegs, im Nichts standen ganz oft Leute, die fotografiert haben und gewunken haben.
Ja,
stimmt. Und auch in den kleinen Dörfern, in den Orten, saßen welche draußen mit Sonnenschirm vor dem Haus,
ja,
haben,
ja,
Getränke und einen kleinen Tisch da stehen gehabt,
ja,
und haben gewunken, haben sich gefreut. Und das macht dann so ein bisschen Hoffnung, dass es noch Leute gibt, die sich dann freuen, wenn so alte Autos vorbeikommen. wo man ja immer nur so negative Dinge darüber liest. Aber hier, ganz komisch, ist wie die Enklave des Positiven.
Das ist, ne? das habe ich auch so empfunden. Genauso habe ich es auch empfunden.
Total positiv so mit den alten Autos. Keiner regt sich auf, alle sind nett. Ja. Die sind auch keine Assis unterwegs irgendwie, weißt du so. Die Veranstaltung ist mega organisiert, bis ins kleinste Detail.
Ja, Respekt aber,
davor. Pass auf, ein Detail war so cool, fand ich. Da habe ich auch... Wir fahren in Hamburg los, fahren über die Elbbrücken und geben gerade im Navi eingegeben zum Hotel die Adresse. Ne? Und wir fahren 5 Kilometer, kommt eine WhatsApp. Hallo, klack, 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 ihr reist ja heute an, klack, klack, klack. Die Zimmerschlüssel liegen hier schon im Veranstaltungsbüro und müsst nicht im Hotel einchecken. Alter, was ein Service, weißt du? Das sind ja Kleinigkeiten, aber traumhaft, wie die sich hier kümmern um alles.
Ja.
Aber in jedes Detail, wenn du dir das hier anguckst, das Personal, was hier die Schirme und die ganzen Stände aufgestellt hat, gestern auch, wo hier die Veranstaltungen im vorderen Teil waren, wie schnell das alles weggeräumt war und wieder, du, weißt du, du denkst, hä, hier war doch gerade noch, weißt du, so.
Ja.
Das ist so, und die Orga stimmt einfach.
Und auch, ich will euch so ein Beispiel auch nochmal geben. Wir sind heute Morgen hier vor dieses Haus gefahren, weil wir unser Equipment ausladen mussten. Ja. Stand natürlich ein Wachdienst und es stand ein Hütchen.
Ist gesperrt, weil wir entgegen Gesetz des Korsus reinfahren mussten.
Genau. Und dann haben wir ihm gesagt, Mensch, der Sascha hat uns gesagt, wir können hier kurz vorfahren und unser Equipment ausladen. Dann sagt er, okay, wenn der Sascha das gesagt hat, dann mache ich euch mal auf. So. Und nicht irgendwie so, nein, ich darf hier keinen durchlassen.
Ja, ja, nicht geht dieses nicht. Typisch Deutsche.
So,
genau. so einer hat das erste Mal so ein, ich habe jetzt hier was zu sagen. Ich habe so ein,
ich hab
hier so ein Wachfummel.
Ja, genau.
Nee, total nett. Oh nee, hier, pass auf, ich mache hier die Hütchen weg. Ja, und dann die nächste Dame, die hier schon fragen. Und er hat, die fahren gleich wieder raus. So, ne? So, alles schon geklärt.
Genau.
Ja, nee, es ist alles so nett hier.
Ja, genau. Ja? Also es ist alles so nett und es ist so gut organisiert. Und man hat auch das Gefühl, dass die Menschen, die damit zu tun haben, alle eine Leidenschaft für das Thema haben.
Ja.
Und nicht irgendwie so, das ist nicht so ein, keine Ahnung, das ist nicht so ein kommerzielles Ding, wo du irgendwie das Gefühl hast, okay, da geht es am Ende nur darum, dass irgendwo die Kasse klimpert. Sondern es ist halt so, dass hier unglaublich viel mit Liebe gemacht wird. Und man darf halt nicht vergessen, ich meine, gestern Abend gab es... zum einen eine tolle Siegerehrung, aber zum anderen haben die auch ein Auto wieder geschenkt bekommen, einen Brezelkäfer, haben die sich natürlich auch total gefreut und waren gerührt.
Um das zu verstehen,
das passiert.
Also der PS-Speicher hat ein Auto geschenkt bekommen, was hier in die Dauerausstellung geht sozusagen.
Genau. Also natürlich kein Gewinner.
Gewinner, sondern der PS-Speicher hat von einem Förderer ein Auto geschenkt bekommen sozusagen. Wobei auch da muss man ganz deutlich sagen, für den Wert des Autos wird der, also es ist nicht nur eine Schenkung, sondern der kriegt eine Spendenquittung dafür. Ne? Also das muss man ganz eindeutig sagen. Aber trotzdem, mega.
Ja,
ne?
Ja,
mega. Wir standen da, wir haben den ja alle gesehen, der wurde hier vorgeschoben, der Käfer.
Ja.
Ganz alter Grabenschwanz, was war das, 1950 oder 51?
Nee, ich glaube sogar 40er, 49 oder so.
Ja, Wahnsinn,
ja.
Ne?
Ja. Das ist schon stark und deshalb, man merkt das aber auch in dem Museum. Also man hat das Gefühl, dass dieses Museum einen Bildungsauftrag hat.
Ja.
Das ist das, diesen Eindruck nimmst du wahr.
Ja.
Und was ich halt toll finde, ist tatsächlich so dieser Medieneinsatz, dass eben viele Dinge beschrieben werden. Dann laufen Filme ab, dann konnten wir ein Quiz machen. Ah, by the way, hier im Filmquiz, ne? Alle Fragen richtig beantwortet. Ja. War genau mein Ding.
Ja, das ist ja kein Wunder, so ein Couch-Potato
wie du. Ja, genau. So eine 80er-Jahre. Ich habe auch echt, also habe ich manchmal wirklich das Gefühl, also wenn man ein Kind fragt, ob es da, oder wenn du mich heute fragst, ob ich damals viel Fernsehen geguckt habe, würdest du ja sagen, nee, ich habe nicht viel Fernsehen geguckt, ne? Aber irgendwo habe ich den ganzen Scheiß her.
Ja.
Also irgendwie scheint da doch mal das ein oder andere Mal die Glotze angewiesen zu sein.
Ja.
Aber komm, guck, was draus geworden ist. Ein Podcaster.
Ja. Ein Influencer.
Ein Verkaufsleiter bei Mercedes.
Ja.
Ja, nein, also von daher, es ist wirklich ein mega tolles Wochenende gewesen. Wir müssen jetzt natürlich sehen, dass wir nach Hause fahren und ich den Podcast auch noch geschnitten kriege, damit ihr ihn jetzt ja quasi auf die Ohren bekommt. Wir gehen gleich nochmal in den PS-Speicher, weil ich würde gerne zumindest mal da bei dem Shop nochmal was kaufen. Mindestens meiner Tochter muss ich irgendwas mitbringen, was sie nicht gebrauchen kann, weil sie hat alles, aber sie wird sich auf jeden Fall freuen, wenn Papi an sie gedacht hat, wenn er schon nicht zu Hause ist.
Ja.
Ja, alles in allem kann ich euch nur empfehlen, kommt hier mal her, besucht den PS-Speicher, nehmt eure Familie mit, sagt denen genau, worum es geht, dann sind die auch bereit dazu. Man muss dann nicht unbedingt den ganzen Tag so einplanen. Und landschaftlich ist das hier halt auch noch wirklich.
Ja, nett, wobei, ne? Da wäre ich vorsichtig. wenn du da oben mit dem Aufzug nach oben fährst und das dir in aller Ruhe anguckst und diese ganzen Spiele und Sachen wahrnimmst, die man da machen kann.
Ja, stimmt, da bist du schon einige Stunden beschäftigt.
Da bist du schon richtig beschäftigt. Also ist der Tag schnell vorbei hier.
Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Da bist du wohl richtig. Ja. Ja, wir haben gar nicht, es ist schade, also für jeden, der uns jetzt hört, der vielleicht auch mitgefahren ist, wir haben natürlich nicht über jedes Auto sprechen können, was hier mitgefahren ist, dazu sind es dann einfach zu viele. Wir hatten wirklich noch viele Highlights, auch viele, finde ich, so unerwartete Autos, wie der VW Scirocco, der 70er Jahre Scirocco mit dem Doppelscheinwerfer.
Baujahr 76.
So, mein Baujahr. Und dann in diesem tollen Blauton, bei dem ich nicht weiß, wie er heißt, aber vielleicht fällt er mir noch ein, auf jeden Fall so ein mittleres Blau-Metallic. In kompletten Originalzustand und so ein Auto siehst du einfach nicht und den siehst du auch bei anderen Oldtimer-Rallys nicht.
Nee, ne? Das ist richtig.
So. Und das finde ich halt hier toll. Ich glaube, es muss sich hier keiner irgendwie blöd vorkommen, wenn er mit einem Auto mitfährt, was vielleicht nicht den Wert hat, wie teilweise hier, ich sag mal, tatsächlich ein Flügeltürer war natürlich auch dabei.
Ja, kurz da unten. Coupé.
Ja, beide mit der gleichen Fahrgestellnummer.
Nee, beide mit Wunschfahrgestellnummer. Das wäre besonders dämlich, wenn die beide die Fahrgestellnummer hätten.
Naja,
als Roadster und als Coupé. Ach so. Aber besonders dämlich ist da die ganze Story, muss ich übrigens nochmal sagen. Könnt ihr lesen, der neuen Oldtimer-Markt von Wolfgang Blaube recherchiert, ist wie ein Krimi. In dem Sinne.
Muss ich mir auch unbedingt mal angucken. Wollen wir noch eine Runde Quartett-Roulette spielen? Ich habe nämlich so ein altes Quartett hier dabei. Guck mal, können wir noch machen, ne? Können wir noch machen. Das ist richtig alt. Das hatte ich im Auto liegen. Habe das Jens vorhin schon mal gezeigt. Hier allein die Rückseite, die so aussieht wie so ein altes Dezifix-Muster. So kariert. Jens, komm, ich zieh mal eine. Du musst erraten, das ist auch schwierig. Ich glaube, ich errate davon den Dingern keins. Das sind alles Autos aus den 60ern, ne?
Weiß nicht, ist das aus den 60ern?
Ja, definitiv. Ganz klares Ja. So, du kannst mal anfangen.
Keine Ahnung.
Achso, wir machen es ja so, dass ich was dazu sage. Ja. Ne? Ich sag dir mal die Klasse, okay? Weil es sind ja so Klassifizierungen darüber. Ja. Aber du darfst jetzt nicht durchgucken, weil du ja dann siehst, in welcher Gruppe. Verstehst du?
Ja, genau.
Also, es ist ein Tourenwagen bis 1,5 Liter.
Tourenwagen bis 1,5 Liter? Das ist das, was du mir sagst? Ja, das ist ja so eine bis 60er Jahre, warte mal, das ist ja so ein Mittelklasse-Ding, ne?
Ja, es ist tatsächlich Mittelklasse. Wenn man ihn hier auf dem Bild sieht, würde man sagen, ganz schön groß für eine Mittelklasse.
Ist ein deutsches Auto?
Ja.
Ey, gut, Tourenwagen bis 1,5 Liter.
Ja.
Okay, das ist schon mal kein BMW, kein Mercedes. Das ist ein Opel oder ein VW?
Ja.
Ist ein Opel?
Ja.
Das ist ein Opel.
Ja.
Bis 1,5 Liter. Was haben die denn da? Ist das ein Rekord?
Ja, es ist ein Rekord. Aber guck mal, wie riesig der ist.
Der ist nicht riesig, das sieht nur so aus.
Das sieht nur so aus auf dem Bild.
Der hat nur 13 Zoll Räder und so gerade Linien und deshalb sieht der so riesig aus.
Der sieht riesig aus auf dem Bild. Auch die Türen sehen unheimlich lang aus.
Ja.
Meinst du, der war nicht so? Steht da eine Länge bei?
Nee,
steht nicht dabei. Stehen nur die Werte mit PS und Geschwindigkeit.
Das wird es ein Schreck kriegen, wie klein so ein Auto ist heute.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Wahrscheinlich.
Du musst ziehen. Ich muss ziehen.
Es sind übrigens so kolorierte Karten. Also, du darfst mir einen Tipp geben.
Ich darf dir einen Tipp geben. Da habe ich einen. Das ist die viertürige deutsch-italienische Freundschaft. Der Tipp ist so fies, der bringt dir gar nichts. Fang mal an zu raten.
Ist es ein deutsches Auto?
Nein.
Ein italienisches Auto?
Ja.
Ein Fiat?
Ja.
Ein Fiat 850?
Nein. Ist die gleiche Klasse, die Tourenwagen bis 1,5 Liter, die ich vorhin hatte.
Ist das, hat er einen Namen oder hat er eine Zahl?
Eine Zahl, haben alle eine Zahl. Es gab keinen Namen bei Fiat.
Ja, ein Fiat 1300? keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es das
ist. Ja, stimmt. Das ist ein Fiat 1500.
Ja.
Und ich sage deshalb,
das ist doch der, wo du den Kombi auch so cool von findest. Da gibt es auch einen Kombi davon.
Davon gibt es keinen Kombi.
Nee?
Also doch, doch, von dem gibt es auch einen Kombi. Ja, ja,
stimmt. Ja.
Ja, ja.
Ein Familiare.
Ich sage deutsch-italienische Freundschaft, weil es den auch als Neckar gab. Der wurde auch in Deutschland.
Als Neckar?
Ja.
Tatsächlich?
Das war auch ein Fiat Neckar. Und das waren die letzten Fiat Neckar Modelle, die großen, die es gab.
Ah, okay.
Fiat 1500 mit Doppelscheinwerfern.
Ja.
Ja. Schon sportlich. Ja. Und sportliche Fahrleistung auch damals für die Klasse.
Ja, ist halt, ja.
So ein Kombi hatte doch Alfons Rühlenbeißen zu verkaufen.
Ja, das ist auch unfassbar, wo man sowas findet, ne?
Ja.
Ja, sowas, ja. Siehst du, ja, den hätte, wie gesagt, ja, hätte ich auch, lag ich ja nicht so falsch. Immerhin, ging ja relativ schnell.
Ja.
Ja. So viel dazu. So
ist in das dem Sinne, auf nach Hamburg.
Also, auf nach Hamburg. Auf geht's. Ciao, ciao.
Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de, falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt. Genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.